ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute und ich begrüße ganz herzlich Elmar Ludwig. Schönen guten Morgen.
Hallo Frau Köster, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, Sie sind Zahnarzt aus Ulm. Jetzt gehört zum Zahnarztgehen nicht unbedingt zu den Lieblingsbeschäftigungen von den meisten Menschen. Wie ist es denn bei Ihnen als Zahnarzt? Gehen Sie selber gerne?
In die Praxis zum Zahnarzt? Ja, also da ich jetzt heute ja auch weiß, was als Zahnarzt, wenn man das mal studiert hat, weiß man ja auch, was da so im Mund passiert. Habe ich auch ein bisschen den Schreck davor verloren. Aber ich als Kind hatte ich schon so auch meine Probleme, gebe ich zu. Heute geht's.
Wie oft gehen Sie?
Nur so ein, zwei Mal im Jahr lasse ich mir die Zähne auch reinigen. Also auch ich mache das, obwohl ich eigentlich wissen sollte, wie man Zähne putzt. Wird ja auch ganz so ein bisschen, heißt immer, ja, braucht man diese professionelle Zahnreinigung. Wenn wir wüssten, wie es ideal geht und wenn wir es auch so machen würden, bräuchte man es vielleicht nicht. Aber die wenigsten können es umsetzen und deshalb macht es Sinn.
Also offenbar wissen wir zu wenig, höre ich daraus.
Ja, Wissen ist das eine, aber es kommt auch drauf an, wisst ihr, Sie haben so überall Ecken und Nischen, gerade dann auch im Alter, wenn das Zahnfleisch vielleicht etwas zurückgeht, der Knochen etwas zurückgeht. Wenn dann Zahnersatz, Kronenbrücken da im Mund sind, dann gibt es da Ecken und Nischen, da kommen Sie einfach selber mit allen Hilfsmitteln, die es gibt, nicht so richtig gut hin. Es macht einfach Sinn, immer wieder mal einen Profi draufschauen zu lassen und auch immer wieder mal Zähne reinigen zu lassen. Tut den Zähnen gut, tut dem Knochen gut.
Sie sind darauf spezialisiert, wie wir wirklich bis ins hohe Alter eine gute Mundhygiene haben. Aber erstmal vielleicht noch zu den Patientinnen und Patienten, die Angst haben vom Zahnarzt. 10 Millionen Deutsche sind das wohl. Wie nehmen Sie denen denn die Angst?
Ja, wissen Sie, da muss man vielleicht auch mal ganz kurz in der Geschichte zurückgehen. Bis 1973 war die Spritze zum Beispiel beim Legen von Füllungen bei gesetzlich versicherten Patienten keine Kassenleistung. Und da ist, glaube ich, eine ganze Generation auch traumatisiert worden. Ja, da lief dauernd der Bohrer und dann hatten diese Zahnärzte auch wenig Zeit und dann konnte man da wenig Rücksicht nehmen. Wir gehen heute viel mehr ein auf die Patientinnen und Patienten, auf ihre Bedürfnisse. Wir nehmen uns Zeit, um mit ihm im Gespräch zu klären, wo liegt denn eigentlich das Problem. Also ich glaube, dass man heute schon sagen kann, also wer bis jetzt immer mit viel Angst erfüllt war, wenn es um den Zahnarztbesuch ging, soll es einfach nochmal probieren. Vielleicht kriegt der oder die dann doch nochmal einen anderen Eindruck und merkt, ach, so schlimm ist das heute gar nicht. Wir versuchen die Menschen immer erstmal kennenzulernen und erstmal so ganz soft zu starten. Aber das machen andere Praxen inzwischen auch, viele andere Praxen.
Wobei das Kennenlernen ja schon in der Defensive beginnt, ne? Wir liegen dann ja schon ausgeliefert auf dem Zahnarztstuhl. Also die Grundvoraussetzung ist schon mal schwierig. Oder gehen Sie da auch anders vor? Weil Sie kommen ja erst rein, wenn der Patient schon liegt.
Ja, tatsächlich, das ist in der Regel so, da haben Sie schon recht. Wenn wir aber merken, das ist jetzt ein Patient, der doch nochmal emotional starke Hemmnisse hat, dann lassen wir die Patienten auch erstmal normal hinsetzen. Wir schauen uns auf Augenhöhe an. Also auf diesem Behandlungsstuhl kann man sich ja auch so hinsetzen, dass man sich wirklich von Angesicht zu Angesicht anschaut. Wir hatten auch schon mal Patienten, da haben wir gar nicht im Behandlungszimmer angefangen, sondern in einem Besprechungszimmer und einfach mal so ein bisschen geguckt, wo liegen denn die Probleme. Aber die allermeisten Patienten finden sich doch mit der Situation insgesamt schon gut zurecht, wenn sie nur spüren, da ist jemand, der sie mit ihren Ängsten auch ernst nimmt und darauf eingeht und vielleicht erstmal mit einfachen Dingen anfängt. Und dann merkt man, ach ja, das geht ja, das tat jetzt ja gar nicht weh. Und da haben wir heute schon viele Methoden, glaube ich, mit denen wir besser auf Patientenhand eingehen können.
Jetzt haben Sie sich spezialisiert auf Alterszahnheilkunde, gehen auch in Pflegeheime zu Patientinnen und Patienten. Stimmt das denn eigentlich, dass unsere Zähne im Laufe der Zeit immer besser geworden sind? Weil Gebisse gibt's ja kaum noch.
Ja, in der Tat. Also 30, 40 Jahre zahnärztliche Präventionsarbeit tragen Früchte. Wir haben heute immer mehr Menschen, die immer älter werden und auch pflegebedürftig und dabei immer mehr eigene Zähne oder auch einen komplizierten Zahnersatz, technisch komplizierten Zahnersatz, auch auf Implantaten abgestützt. Implantate auch ein starkes Thema. Also ja, wir haben heute deutlich mehr Zähne im Mund und das ist auch eine Herausforderung, weil wenn jetzt eben körperlich oder auch geistig die Fähigkeit ein bisschen nachlassen, die Finger nicht mehr so gut die Zahnbürste halten können oder auch mal es einfach vergisst mit dem Zähneputzen und auf der anderen Seite sind jetzt eben da Zähne im Mund, die brauchen aber die Pflege. Wenn wir da nicht ein bisschen uns drum kümmern, auch zusammen mit dem Unterstützungsumfeld, da überall ein bisschen eine Awareness, eine Aufmerksamkeit einbauen und entwickeln, dann wird es tatsächlich schwierig. Da ist eine Aufgabe, aber ja, wir haben heute immer mehr eigene Zähne und das ist ja auch schön so und gut so.
3-mal täglich Zähneputzen, gilt der Spruch eigentlich noch?
Ja, naja, also 2-mal täglich wäre ja schon toll. Ich selber putze 4-mal am Tag meine Zähne, versuch's zumindest, weil es immer wieder darum geht, dass Zahnpasta an die Zähne kommt und eine Schutzschicht bilden kann. Aber so 3-mal am Tag, wenn das Menschen hinbekommen, dann tun sie schon viel Gutes für ihre Zähne. Mit einer Zahnpasta übrigens, die Fluorid enthält. Das ist wichtig.
Ah, okay. Ist das nicht bei jeder gegeben dann?
Nee, tatsächlich. Gibt's ja auch immer wieder so in den, im Internet wird dann immer wieder, in Fluorid wäre schlecht und so. Fluorid gehört zu den bestuntersuchten Stoffen in der Zahnmedizin. Und wir kennen heute sehr gut die Grenzwerte. Ja, früher Früher waren wir da etwas unsicher, heute kennen wir die Grenzwerte sehr gut. Das, was heute an Empfehlungen gegeben wird, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, das kann man bedenkenlos anwenden. Dreimal, sogar viermal am Tag, fünfmal am Tag. Und wenn Sie die ganze Zahnpasta verschlucken würden, selbst das wäre dann noch nicht kritisch, auch auf längere Sicht gesehen. Das macht man aber nicht. Diese Zahnpasta soll einwirken. Und das Fluorid, was in dieser Zahnpasta ist, wie gesagt, das ist der Stoff, der uns davor bewahrt, dass wir Karies bekommen.
Im Kindergarten früher, kann ich mich erinnern, gab es auch immer diese kleinen rosanen Fluorid-Tabletten. Kennen Sie vielleicht auch noch?
Ja.
Macht man das heute noch?
Ja, es gibt tatsächlich, haben sich glücklicherweise mal Hebammen, Kinderärzte, Zahnärzte im Jahr 2021 geeinigt, welches Protokoll man fahren sollte ab der Geburt, erster Zahndurchbruch, was macht man mit ein, zwei Jahren, was macht man bis zum sechsten Lebensjahr, kann man beim Bundesamt oder Bundeszentrum für Ernährung nachgucken, heißt dann gesund ins Leben. Und da wird dann immer noch empfohlen, dass ganz am Anfang darf die Tablette, Vitamin D ist das ja meistens mit Fluorid, das darf sehr wohl sein. Und dann gibt es so eine Phase, wenn man dann mit der Zahnpasta anfängt, ab dem ersten Zahndurchbruch lokal Fluorid ist eigentlich besser als systemisch. Aber wenn man das dann mit der Zahnbürste macht und der Zahnpasta mit Fluorid, dann eine geringe Menge. Und dann kann man aber auch auf das Fluorid in der Tablette verzichten.
Was ganz spannend war zu lesen, zwischen Zahnhygiene und Immunsystem, da gibt es Zusammenhänge. War das schon immer bekannt?
Ja, wenn man mal so ein bisschen in die Literatur, in die Fachliteratur reinschaut, habe ich jetzt auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch so ein bisschen gemacht, dann ist das jetzt gar nicht so ein ganz neues Thema. Allerdings muss man gestehen, dass wir so Ende der 1990er Jahre haben wir sozusagen auch die zahnmedizinischen Fachgesellschaften gesagt, Leute, wir müssen das besser untersuchen, wie hängt Mundgesundheit und allgemeine Gesundheit zusammen, welche Rolle spielt hier das Immunsystem, wie wirkt sich das eventuell auf den Diabetes auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auf Rheuma. Und das hat man so in den beginnenden 2000er Jahren hat man dann angefangen, gute Studien zu machen zu diesen Fragestellungen, wie wirkt denn ein Bakterium, wenn es von der Mundhöhle in den Organismus kommt, wie wirkt eine Therapie im zahnärztlichen Bereich, eine Parodontitis, also eine Zahnfleischbehandlung, Zahnfleischtaschenbehandlung, welchen Effekt hat es dann zum Beispiel auf den allgemeinen Organismus? Da haben wir in den letzten 20 Jahren doch sehr viele Erkenntnisse dazu gewonnen und ja, es gilt, Mundgesundheit und allgemeine Gesundheit hängen zusammen. Und das muss man aber weiter beforschen und wird noch spannend.
Jetzt haben Sie ein paar Krankheiten gerade schon genannt. Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Welche Krankheiten können denn entstehen, wenn ich nicht ordentlich Zähne putze?
Also ein Punkt, der sehr direkt genannt werden muss, sind Lungenentzündungen. Wenn wir jetzt gerade auf pflegebedürftige Menschen gucken, die Schluckstörungen haben und jetzt Beläge in der Mundhöhle nicht entfernt werden und diese Beläge direkt in die Lunge gelangen, dann haben wir, ja, Lungenentzündungen sind ein großes Problem im Setting der Pflege. Ein anderes Thema sind Bakterien, Porphyromonas gingivalis. Sprechen Sie mal nach. Porphyromonas. Nee. Doch. Probieren Sie es. Porphyromonas gingivalis.
Porphyromonas gingivalis.
Ja, genau. Porphyromonas gingivalis, genau. Das ist so ein Keim, von dem wir heute wissen, der treibt wirklich bös sein Unwesen. Den finden Sie dann in Gelenken bei Rheumatikern. Den finden Sie bei den Herzkranzgefäßen, bei Menschen, die mit dem Herzproblem haben. Den finden Sie auch im Gehirn, bei Menschen, die demenziell erkrankt sind. Ich möchte jetzt überhaupt nicht behaupten, dass dieser Keim alle diese Krankheiten auslöst, aber er spielt bei all diesen Erkrankungen mit eine Rolle.
Kann das denn dann passieren, dass ein Kardiologe jemanden erstmal zum Zahnarzt schickt und sagt, gucken Sie erstmal, dass die Zähne in Ordnung sind und dann gucken wir auf Ihr Herz?
Ja, also es wäre schön und das passiert auch zunehmend, da freuen wir uns auch sehr drüber. Hausärzte werden immer mehr auf das Thema aufmerksam. Diabetes ist so eine Volkskrankheit, bei der Zahnärzte jetzt häufiger mit ins Boot geholt werden, weil wir einfach wissen, dass es da auch wechselseitige Beziehungen gibt. Doch, ich glaube schon, das bricht gerade an den einen oder anderen Stellen. Wir kommen da zusammen, immer mehr zusammen und können zum Wohl der Patientinnen und Patienten da viel Gutes tun.
Nach dem Essen Zähneputzen nicht vergessen, heißt es. Elmar Ludwig, klar, den Spruch, den kennen wir. Es gibt Nahrungsmittel, nach denen sollten wir allerdings die Zähne besser nicht putzen. Welche denn?
Naja gut, grundsätzlich kann man schon sagen, alles, wo viel Säure drin ist, ist ein Problem für die Zahnhartsubstanzen, für den Schmelz oder auch dann bei älteren Menschen, wenn der Schmelz nicht mehr so dick ist oder gar nicht mehr da ist, das darunterliegende Dentin, das ist nochmal säureempfindlicher. Und natürlich sollten dann besonders saure Produkte oder wenn man sehr viel Süßes gegessen hat und die Bakterien, die im Mund sind, dass dann da viel Säure produziert haben, in der Phase dann noch mechanisch vielleicht auch noch mit einer aggressiven Zahnpasta ranzugehen, wo große Schleifkörper drin sind, das ist dann nicht so gut für die Zahnoberfläche. Aber insgesamt sagen wir heute, wir sehen ein, morgens Sie frühstücken und Sie wollen sich vielleicht die Zähne putzen. Ich zum Beispiel putze vorm Frühstück meine Zähne. vorm Frühstück, weil ich habe eben vielleicht jetzt, geht es anderen vielleicht auch so.
Da gibt es keine Marmelade
nicht so,
bei
Ihnen. Ja, doch. Also, aber der Geschmack vielleicht im Mund, wenn man morgens aufwacht, ist eh nicht so ganz so toll. Und dann will man das erstmal los haben und will einen frischen Atem haben. Dann warte ich noch ein paar Minuten und dann kann man vielleicht auch mal, dann kann man auch was frühstücken. Und nach dem Frühstück dann aber nur noch mal kurz, einfach kurz Mund noch einmal, Zahnpasta, Mund noch mal ausspülen, dass noch mal soweit alles raus ist. Also man muss es so ein bisschen in den Alltag auch einpflegen. Wichtig ist, dass geputzt wird. Und wenn man jetzt sehr viel und Säurehaltiges getrunken oder gegessen hat, dann sollte man vielleicht mal noch ein kleines bisschen warten, dass sich erst wieder das Milieu im Mund normalisieren kann und dann nicht der mechanische Abrieb so groß ist.
Welches Putzen ist am wichtigsten? Wahrscheinlich das am Abend, oder?
Wir sagen immer, wenn es für Hektische und Eilige, also wir wissen ja, nicht alle putzen dreimal und erst recht nicht viermal am Tag die Zähne. Wenn es zweimal passiert, ist gut. Abends wäre es am wichtigsten. Also wir sammeln so den Tag über alles Mögliche ein und dann wäre es gut, am Abend Zähne, auch den Zahnersatz, Prothesen zum Beispiel, die am Abend dann zu reinigen. Da kommt es darauf an, dass es gründlich gemacht wird, dass die Beläge, die sich so gebildet haben, möglichst dann nicht über Nacht ihr Unwesen treiben können.
Okay, und wenn Sie ein Gebiss das erste Mal überhaupt sehen als Zahnarzt, worauf achten Sie da zuerst?
Wenn wir ein Gebiss das allererste Mal sehen, dann gucken wir als erstes mal, wo sich typischerweise Zahnstein bildet. Das ist oben, hinten, außen oder unten, innen, vorne. Dann sehen wir schon mal, wie insgesamt auch die Speichelflussbildung ist, ja, weil der Speichelfluss hängt mit dem Zahnstein zusammen. Das ist das eine. Wir gucken uns natürlich Beläge an den Zähnen an. Wir gucken uns an, wie ist das Zahnfleisch gerötet? Sehen wir irgendwelche Schliffspuren an den Zähnen, ob jemand knirscht oder presst? Wir gucken natürlich nach Löchern, um das jetzt mal so trivial zu sagen, also ob irgendwo Karies ist, ob wir dunkle Stellen sehen, Verfärbungen sehen. Also wir versuchen schon so einen Gesamteindruck zu bekommen und wir riechen auch übrigens. Mundgeruch ist ja auch immer so ein Zeichen für nicht nur, ob irgendwie schlechter Atem ist, sondern was vielleicht von der Speiseröhre kommt oder vom Magen, sondern das kann eben auch mit den Zähnen oder hängt häufig mit den Zähnen zusammen. Also wir versuchen, so einen Gesamteindruck zu bekommen.
Ja, die SWR1-Hörerinnen und Hörer schreiben uns, ich möchte gerade da jemanden mit reinnehmen, und zwar aus Rosbach schreibt uns jemand, knapp 50 Jahre alt, hatte als Kind ein hartes Erlebnis mit einem Notdienst, da wurde ihm nämlich ohne Betäubung ein Zahn gezogen. Seither panische Angst, zum Zahnarzt zu gehen. Die Zähne sehen dementsprechend schlecht aus, viele abgebrochen, der ein oder andere auch schwarz. Ich putze die Zähne regelmäßig und gründlich, verwende Zahnseide und Spülung, aber der Zustand belastet mich doch sehr. Mittlerweile kommt zu der Angst auch noch, dass ich mich dafür unglaublich schäme und dann wohl auch noch der Faktor, dass das Ganze sehr teuer sein wird. An wen oder was kann ich mich wenden, denn ich möchte das unbedingt ändern. Haben Sie eine Empfehlung?
Ja, also ich glaube, da kann man vielleicht doch aufs Internet verweisen. Es gibt inzwischen Zahnarztpraxen, die ganz gezielt auch damit werben, dass sie sich auf ängstliche Patienten eingestellt haben. Und ich glaube, da sollte man sich vielleicht als erstes mal hinwenden. Man sollte auch gucken, dass man eher wohnortnah jemanden findet, weil doch häufig in einem Termin dann nicht alles zu bewerkstelligen ist. Und es gibt dann noch eine andere Idee, wenn man erstmal so alles so einmal grundsätzlich in Ordnung bringen will, dann ist manchmal auch eine Strategie, dass man das nicht in einem oder in vielen Terminen macht, wo man jedes Mal wieder Angst hat oder vielleicht die Angst langsam abbauen muss, sondern dass man vielleicht sagt, gut, man macht mal einen Termin in Narkose. Auch solche Zahnärzte gibt es oder Zahnärztinnen, die das so etwas anbieten, wo man versucht, möglichst viel in den Griff zu bekommen. Aber dann, und das sollte immer das Ziel sein, wir sollten immer versuchen, die Menschen nicht in Narkose versetzen zu müssen. Dafür sind zu viele Dinge vielleicht auch mal zwischendurch notwendig. Man kann in Narkose auch nicht wirklich alles machen. Das ist auch nicht ganz so einfach. Aber Internet ist, denke ich, eine gute Adresse. Einfach mal ausprobieren, wohnortnah, im Notfall vielleicht auch mal einmal Narkose.
Was wäre da
Kindern
einzugeben im Internet dann speziell?
Zahnarztangst. Sie sagen einfach Zahnarztangst und ich suche einen Zahnarzt, der sich auf Patienten mit Zahnarztangst spezialisiert hat. Es gibt auch auf den Homepages der Landeszahnärztekammern oder der Kassenzahnärztlichen Vereinigung gibt es auch Zahnarztsuchen. Zum Teil kann man da auch nach Tätigkeitsschwerpunkten fragen und da mal Stichworte eingeben. Aber im Internet, ich würde es einfach so machen.
Faktor Geld wurde auch noch angesprochen.
Mhm. Ja, ne, klar. Also es sollte eigentlich für gesetzlich versicherte Patienten schon auch immer sogenannte ausreichend wirtschaftlich zweckmäßige Lösungen geben, wo eine Zuzahlung auf das absolute Minimum begrenzt ist. Aber ja, es ist schon so, heute viele Zahnversorgungsformen, wenn es dann auch ein bisschen ästhetischer sein soll, Zahnfarben sein soll, im Seitenzahnbereich vielleicht auch weiter hinten Zahnfarben sein soll, da wird man dann über Zuzahlungen nicht umhinkommen. Aber auch da gibt's ja eine gewisse Spannbreite. Und ich denke, wenn man da vielleicht ein oder zwei Kolleginnen und Kollegen mal aufsucht, dann hat man vielleicht auch so ein bisschen so, in welchem Feld sich das bewegt.
Wir sprechen darüber, wie wir die Zähne bis ins hohe Alter gesund erhalten. Und wir haben einen Anruf bekommen, gerade von Christina Düker. Wollen wir gerade mal eben reinhören.
Guten Morgen, habe meinen kleinen Säugling bei mir und wollte in diesem Zusammenhang bitten, ob Sie nicht eine kleine Erläuterung machen könnten in Bezug auf Löffelchen abschlecken von den Säuglingen oder Schnullis abschlecken und den Säuglingen dann in den Mund stecken. Das würde mich total interessieren oder fände es toll, wenn man da ein, zwei Sätze drüber verlieren könnte, was diese Gefahr der Bakterien, wo Erwachsene im Mund haben, mit den Säuglingen machen tut.
Ja, danke für Ihre Frage. Was können Sie dazu sagen?
Ja, also als ich in den 90er Jahren studiert habe, da wurden wir tatsächlich so ein bisschen sozialisiert mit dieser Idee, wenn das Löffel abschlecken ist nicht gut. Also, dass man die Mundhöhle des Säuglings, des Kleinkindes möglichst keimfrei hält. Glücklicherweise wissen wir es heute besser. Das ist alles nicht so tragisch. Karies ist auch in dem Sinne keine Infektionserkrankung. Also nur weil man die Bakterien hat, die vielleicht Karies am Zahn machen können, heißt es noch lange nicht, dass man Karies bekommen muss. Es spielt einfach eine Rolle, dass die Umfeldfaktoren stimmen. Also, unterm Strich, Schnuller mal ablutschen, ablecken, alles kein Problem. Löffel ablecken, auch mal kein Problem. Oder vorher mal probieren, alles kein Problem. Wichtig ist, von Geburt an und vom Kleinkindalter an regelmäßig zum Zahnarzt gehen, sich gut beraten lassen, die Umfeldfaktoren gut einstimmen und dann sollte da auch den Zähnen nichts passieren. Und so macht das Ganze dann auch mehr Sinn.
Wir wollen ja darüber sprechen, wie sich die Zähne bis ins hohe Alter auch verändern und auch die gesamte Mundhygiene. Gibt es da so einen Zeitpunkt, wo Sie sagen, na ja, ab dem Alter passiert was im Mund?
Ach, es passiert eigentlich immer was im Mund. Aber natürlich, wenn allgemeine Erkrankungen dazukommen, wenn Diabetes dazukommt oder auch andere Erkrankungen, chronische Entzündungsprozesse, dann spielt das auch im Mund eine Rolle oder wird vom Mund mit befeuert. Also im mittleren und im höheren Alter wird es immer wichtiger, dass man zum Zahnarzt geht, vielleicht auch häufiger zum Zahnarzt oder zur Zahnärztin geht, auch dass man diese Ecken und Nischen auch immer wieder gut kontrolliert. Aber so in der Phase vielleicht, so wenn die Zähne mal da sind, zwischen 20 und 40, ist es bei den meisten Menschen relativ gut und stabil, wenn sie sich vernünftig ernähren und ein bisschen aufs Zähneputzen achten. Und dann würde ich aber schon sagen, wär's angebracht. Da wird man aber auch vom Zahnarzt oder von der Zahnärztin entsprechend dann angeleitet und darauf hingewiesen und sensibilisiert.
Und wann geht das Zahnfleisch zurück? Das verändert sich doch auch.
Naja, also es gibt so einen physiologischen Zahnfleischrückgang oder Knochenrückgang, muss man eher sagen, weil erst geht der Knochen zurück, dann das Zahnfleisch. Und da sprechen wir von 0,05 Millimeter pro Jahr. Das ist also, wenn Sie alles richtig machen, trotzdem geht der Knochen zurück. Aber das ist halt, in 100 Jahren sind es 5 Millimeter, das kann man also verkraften. Wenn Sie aber dann noch komplizierende Faktoren haben, schlechte Mundhygiene, den Diabetes, dann kann das halt auf 0,5 Millimeter pro Jahr hochgehen und dann sind sie halt innerhalb von 10 Jahren bei 5 mm Knochenverlust und Zahnfleisch geht zurück. Also das heißt, das ist so ein Punkt, so mal grobe Landmarken, dass man sich da orientieren kann. Ganz verhindern kann man es nicht, aber man kann es so weit reduzieren, dass es nicht groß auffällt.
Wie reduziere ich es?
Wenn Sie regelmäßig Zähne putzen, regelmäßig zum Zahnarzt gehen, sich gut anleiten lassen, auch was die Zahnzwischenraumhygiene angeht, müssen wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, denn da setzen sich die Beläge gerne und zuerst ab und da wird dann auch der Knochen von dort ausgehend, beginnt dann auch der Knochenabbau, weil Bakterien eben hier immer wieder Stress machen.
Also Stichwort Zahnseide oder Interdentalbürsten, da gibt es ja unterschiedliche Philosophien. Ja. Was ist am besten?
Naja gut, also wer mit Zahnseide umgehen kann, da ist das toll. Also man hat mal Menschen vor einen Spiegel gestellt, eine Kamera dahinter laufen lassen und geguckt. Die haben alle behauptet, sie können mit Zahnseide umgehen. Die haben sich zum Teil selber stranguliert. Also das ist echt ein bisschen schwierig. Aber mit ein bisschen Anleitung kann man das wohl lernen. Wer sich da schwer tut, soll einfach lieber ein bisschen länger Zähne putzen. Wenn das Zahnfleisch dann ein bisschen zurückgegangen ist und die Zahnzwischenraumbürste dazwischen passt, also nicht mit Gewalt, sondern mit etwas Kraft sich dazwischen durchführen lässt, dann macht es eigentlich schon Sinn, mit den Zahnzwischenraumbürstchen zu arbeiten, weil sie da kommen sie hin, wo sie mit keiner Zahnbürste vernünftig hinkommen. Mit dem Zahnzwischenraumbürstchen kommen sie in Bereiche, die noch mal tiefer liegen.
Da gibt es ja unterschiedliche Größen. Also das kann ich ja auch immer testen, dann je nachdem, wie
ganz
groß
genau
der Zwischenraum ist.
Ganz
das
genau
ist wahrscheinlich das
ganz
Problem.
Genau. Wobei man jetzt von der Praktikabilität her mal sagen muss, also wir empfehlen in der Regel nicht mehr als ein oder zwei Größen, weil wenn Sie da 10 Größen haben, dann kommen Sie durcheinander und dann wird das alles schwierig. Also ein oder zwei Größen, das ist okay. Es gibt übrigens auch weichere Bürsten, es gibt härtere Bürsten, es gibt welche mit einem Kunststoffkern oder mit einem Drahtkern. Das kann man aber sich alles gut anleiten lassen vom Zahnarzt.
Ist grundsätzlich Bürstchen besser oder es gibt ja auch so einfach diese Plastikteile?
Diese Sticks oder verschiedene genaue Hilfsmittel. Ich finde eigentlich das Interdentalbürstchen, das Zahnzwischenraumbürstchen, das hat sich in meiner Erfahrung nach eigentlich am besten durchgesetzt, lässt sich auch am besten anwenden. Aber es gibt manche Menschen, die kommen mit dem anderen besser klar. Wer am Schluss jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Stichwort Bakterien. Wie lange kann ich so ein Bürstchen benutzen?
Bei den normalen Zahnbürsten sagen wir so etwa ja, 4 Wochen, dann sollte man mal ans Austauschen denken oder wenn diese Bürsten die Grätsche machen. Ja, also das ist schon auch immer ein eindeutiges Zeichen. Bei den Interdentalbürsten sagen wir, weil die ein bisschen filigraner sind, vor allem wenn sie einen Drahtkern haben, maximal 1 Woche, auch bitte nicht viel knicken. Das machen manche gerne. Man sollte lieber den Mund schließen, den Mundwinkel nach hinten ziehen, dann kommt man auch hinten gerade mit dem Bürstchen rein. Das wissen viele nicht. Und lieber vielleicht auch mal vorne beginnen und dann nach hinten sich da so langsam vortasten. Das funktioniert auch besser als gleich hinten, wo es dann schwierig ist, dann ist man frustriert und lässt es weg.
Wer gut kauen kann, bleibt länger fit. Elmar Ludwig, das ist ein Spruch, den habe ich Ihnen geklaut, den habe ich nämlich bei Ihnen gehört. Was meinen Sie denn genau mit gut kauen? So richtig altes Brot oder was?
Ja, vor allem geht es mir darum, wer gut kauen kann mit am besten eigenen Zähnen oder mit einem technisch einfach funktionstüchtigen Zahnersatz, Prothese. Auch auf Implantaten, im Grunde ganz egal. Wichtig ist halt, gut kauen können, Nahrung zerkleinern können, weil wir einfach heute wissen, der Mund steht eben am Anfang in diesem Verdauungstrakt und je besser wir Nahrung aufspalten, schon im Mund, umso besser können wir auch Mikronährstoffe aufnehmen und die sind halt wichtig, um zum Beispiel auch die Kaumuskulatur, aber auch insgesamt die Muskulatur zu fördern oder zu erhalten. Und deshalb, so ist es tatsächlich gemeint, wer gut kauen kann, bleibt länger fit, kann sich besser bewegen und wir wissen auch, Menschen, die gut kauen können, erhöhen den Blutfluss im Gehirn und können auch Areale im Gehirn anregen, sozusagen die kognitiven, die geistigen Fähigkeiten anregen. Und ja, wer gut kauen kann, bleibt länger fit, körperlich und geistig.
Hängt dann wieder alles mit allem zusammen. Gibt es da besondere Nahrungsmittel, die Sie empfehlen?
Naja gut, also zur Zahn- oder mundgesunden Ernährung, die auch allgemein gesund ist, ist faserreiche Kost, abwechslungsreich, Obst, Gemüse, diese Dinge, die wir so aus den Ernährungsbüchern auch kennen, das kann man sagen, gilt für den Mund genauso. Was natürlich eben zuckerhaltig, die Donauwelle, immer nur Kuchen, diese Dinge sind sicherlich eher nicht geeignet, um jetzt diese Prozesse, was jetzt die Gebrechlichkeit angeht und auch den geistigen oder den Erhalt der geistigen Fähigkeiten angeht, um das zu fördern.
Jetzt muss ich gerade an unsere Vorfahren denken. Die hatten ja jetzt nicht all die tollen elektrischen Zahnbürsten und Co., aber die hatten wahrscheinlich eher die faserreiche Kost, oder? Was
hatten die
für Zähne?
Ja, die hatten die Faser. Die hatten eigentlich gar nicht so schlechte Zähne, aber die hatten eben auch nicht diese raffinierten Zucker, diese hochverarbeiteten Lebensmittel, die wir eben heute in sehr großer Menge auch konsumieren. Das können sie fast nicht vermeiden. Also da müsste ich echt anstrengen. Und die faserreiche Kost, die damals hatten, das, was es halt als Angebot gab oder auch geschrotet, da waren halt auch Steinchen drin, da war auch, das war alles ein bisschen gröber. Das hat immer schon dazu geführt, dass diese Menschen mussten stark kauen können, stark zubeißen können. Und ja, diese Urzeitbefunde oder die Befunde aus den früheren Generationen, wenn man da weit zurückgeht in die Menschheitsgeschichte, die sehen gar nicht so schlecht aus. Aber man ist früher in der Regel halt auch nicht 60 oder 80 Jahre alt geworden, sondern vielleicht eher 30.
Jetzt haben wir natürlich die Kaugummis aktuell, um gut zu kauen. Da fragt uns Heike Montini aus Zuffenhausen, können die denn das Zähneputzen zwischendurch ersetzen oder ist das einfach nur Marketing?
Also das gute und richtige und wichtige Stichwort war hier das Zwischendurch. Mal zwischendurch ein Kaugummi nehmen, um einfach den Speichelfluss anzuregen, denn das ist das, was da hauptsächlich dahinter steckt. Den Speichelfluss anregen und im Mundmilieu einfach wieder so ein bisschen schauen, dass da Abwehrstoffe nochmal verstärkt da sind, dass Säure, die vielleicht durch Bakterien jetzt produziert wurde nach Nahrungsaufnahme, dass die wieder ein bisschen verdünnt und verdünnt wird. Das ist alles okay, aber eben nur zwischendurch. Zähne putzen, die mechanische Reinigung mit Zahnbürste und Zahnpasta, fluoridhaltige Zahnpasta, bleibt immer noch das A und das O.
Vielleicht schon mal ein kurzer Hinweis für die nächste Runde, wenn wir uns gleich Ihren Kopf vornehmen. Was wollen wir denn daraus lernen?
Den Kopf habe ich mitgebracht, dass man vor allem mal sehen kann, wie dunkel es in so einer Mundhöhle ist. Und wenn man jetzt eben bei älteren oder pflegebedürftigen Menschen, wo man sich vielleicht nicht immer so drauf verlassen kann, was die sagen, dass die uns nicht so signalisieren können, dass sie jetzt Zahnschmerzen haben, dass man halt doch in meinen Mund reinschauen muss. Und da braucht man halt ein Licht. Und zwar ein gutes Licht. Am besten eine kleine Taschenlampe, mit der man da reinleuchten kann. Und dann kann man da manche Dinge erkennen, die vielleicht sonst einem verborgen bleiben.
Und wir sprechen mit Dr. Elmar Ludwig alias der MacGyver unter den Zahnärzten, denn Sie sagen, MacGyver hat was mit Zahnärzten zu tun. Inwiefern denn?
Ja, na gut, also manche verstehen unter der sogenannten Bettkantenzahnmedizin so ein Schimpfwort. Ich sehe das eigentlich als eine Herausforderung, die es zu meistern gilt. Und die Idee ist halt einfach, wenn ich jetzt im Haus besuche, wenn ich Menschen besuche, weil sie selber nicht zu uns in die Praxis kommen können, um die Sache geht's jetzt, dass wir dann vielleicht auch mit einer reduzierten Ausrüstung trotzdem aber einfach durch kleine Aufmerksamkeiten schon viel Gutes tun können für die Menschen. Und ich nenne es dann immer die MacGyver-Zahnmedizin, also mit einer Büroklammer trotzdem, jetzt vielleicht nicht einen Zahn bohren, das ist schon klar, aber mit einer Büroklammer hier ein kleines bisschen die Welt wieder verbessern. Zumindest für den Menschen, um den es geht. Da geht eine ganze Menge. Und das können sich auch viele Zahnärztinnen und Zahnärzte übrigens nicht vorstellen. Die denken immer, die brauchen so eine mobile Behandlungseinheit, also sozusagen das Behandlungszimmer vor Ort. Brauchen wir vielleicht für komplizierte Sachen, aber für vieles Einfache nicht. Und da haben wir trotzdem viel Gutes getan.
Ja, ich überlege gerade auch, ob ich sie meine Zähne lassen würde oder nicht, wenn ich mir die Büroklammer vorstelle. Aber also sind wir vielleicht auch zu verwöhnt, dass wir zu viel Luxus haben? Es geht auch einfacher?
Naja, ich glaube, der Punkt ist der, dass wir auch in der Zahnmedizin immer mehr drauf gedrillt werden, mit Lupenbrille zu arbeiten, mit Operationsmikroskop. Wir konzentrieren uns immer mehr auf den Quadratmillimeter im Mund, im Zahn. Und es geht eigentlich hier bei den pflegebedürftigen Menschen häufig darum, eher den Horizont nochmal zu weiten. In welcher Lebensumwelt treffen wir diesen Menschen an? Wer kann sich kümmern ums Zähneputzen? Wie kann eine Prothese rein und raus? Also wir müssen einfach sozusagen von der Lehrbuchzahnmedizin, die ihre Berechtigung hat, müssen wir so ein bisschen ergänzen durch andere Werte und Parameter, die dann halt für diese hochaltrigen, pflegebedürftigen Menschen wichtiger sind.
Was
und
ist denn da, Entschuldigung, wenn ich ja da gerade reingrätsche, auch für Angehörige ganz besonders wichtig? Weil sie treffen dort wahrscheinlich auf Patientinnen und Patienten, die selber die Zähne häufig gar nicht putzen können.
Ja, das ist so. Also die Botschaft für Angehörige, die mir wichtig wäre, ist natürlich, wenn ein Mensch pflegebedürftig wird, muss man sich erstmal um vieles kümmern. Ja, wer kann sich überhaupt den Mensch über den Tag um den Menschen kümmern? Was muss ich zu Hause vielleicht umbauen? Alle diese Dinge, da ist auch viel Organisation notwendig. Aber dass man gerade eben auch die Mundgesundheit nicht vergisst, dass das Kind nicht erst in den Brunnen fällt, dass der Faden zum Zahnarzt nicht abreißt, dass man relativ schnell wieder versucht, komm, wir gucken mal, dass wir dich zum Zahnarzt bringen oder dass der Zahnarzt mal zu uns nach Hause kommt und sich das mal anschaut im Mund, ein bisschen Zähne sauber machen, ein bisschen gucken, dass keine Druckstellen da sind. Da kann man mit so vielen Kleinigkeiten, da habe ich schon so viel erlebt, Kleinigkeiten, die den Menschen einfach wieder ein Lächeln auf die Lippen gezaubert haben und ihnen wieder ermöglicht hat zu essen. Das wäre eigentlich so ein Punkt, den ich Angehörigen mit auf den Weg geben möchte, die Zähne nicht vergessen.
Haben Sie auch noch einen Tipp fürs Zähneputzen? Denn wenn ich das bei jemand anders mache, ist es anders, als wenn ich es bei mir selber mache.
Absolut. Also das ist tatsächlich ein Problem. Da geht es um zwei Aspekte. Das eine ist, wenn man jemand anderem die Zähne putzt, dass natürlich dieser Mensch die Zahnpasta nicht aspirieren, das heißt also in die Lunge bekommen sollte und dann vielleicht, also nicht erstickt, aber dann gleich husten muss, ja, im besten Fall. Manche husten auch nicht, leider, dann merkt man es gar nicht. Und das andere ist, dass man selber so putzen sollte, dass einem der Rücken dann auch nicht wehtut, also Ergonomie. Und es gibt so ein paar Techniken, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben und da kann man sich das auch im Internet anschauen und da auch Unterstützung bekommen, wie man das gut machen kann, dass man das auch Angehörige, die Mundpflege gut ausführen können. Zahnarzt fragen, die können dann vermitteln.
Sie als Zahnarzt, wenn Sie dann dorthin gehen, haben Sie schon mal Extremfälle erlebt, wo es Ihnen vielleicht dann auch mal mulmig wurde?
Naja, es werden immer mal wieder solche Geschichten erzählt, dass Prothesen lange nicht rausgenommen wurden und dass dann darunter, wenn man sie mal rausgenommen hat oder sie rausbekommen hat, dass dann irgendwelche Maden da rumkriegen. Sowas habe ich jetzt selber noch nicht erlebt. Aber ja, ich habe schon also Mundhöhlenzustände gesehen. Ich muss was sagen, Zustände. Ich sage dann Katastrophenzustände, wo Zähne abgebrochen waren, scharfe Zahnkanten, die Verletzungen an der Zunge gemacht haben, an der Wange, an den Weichteilen gemacht haben. Oder Schwellungen im Bereich des Zahnfleisches, das schnell geblutet hat. Das sind Bilder, die sehen wir doch schon immer wieder. Und nochmal, da kann man mit ein paar kleinen Stellschrauben viel Gutes tun.
Es kommen so viele Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Miriam schreibt zum Beispiel, super, dass heute ein Zahnmediziner da ist. Ich würde so gerne wissen, was er vom Ölziehen hält. Ich habe das empfohlen bekommen und praktiziere das jetzt. Elmar Ludwig, was sagen Sie?
Ölziehen ist grundsätzlich mal nicht schädlich. Also um Gottes Willen, man kann Sonnenblumenöl wird das ja meistens gemacht, können auch andere Öle sein und kann man damit die Schleimhaut ein bisschen reinigen. Zähne werden damit jetzt nicht wirklich viel sauberer, das glaube ich ist ein Irrglaube, aber als ergänzende Maßnahme, warum nicht? Wichtig ist aber, dass man gut schlucken kann, weil wenn das Öl unbeabsichtigt in den Hals, damit in den falschen Hals, in die Lunge gerät, das wäre schlecht, aber solange das funktioniert, kann man das ergänzend machen.
Na, ist es für irgendwas gut?
Naja, die Reinigung der Schleimhäute wird ja da sozusagen immer postuliert, dass das Öl so ein bisschen die Schadstoffe oder Giftstoffe aus den Schleimhäuten saugt. Dazu gibt es ein paar Studien. Nochmal, es ist nicht schädlich, der Effekt ist durchaus da und wenn es einem gut tut und wenn man sich damit wohlfühlt, spricht da nichts dagegen.
Wie ist es denn grundsätzlich bei der Reinigung? Da haben wir ja auch die Möglichkeit inzwischen zwischen elektrischer Zahnbürste oder Standard. Was machen Sie denn?
Ich putze mit Hand. aber nicht, weil mir die elektrische Zahnbürste nicht gefällt. Man muss einfach sehen, ja, die elektrische Zahnbürste reinigt effektiver als die Handzahnbürste, bezogen auf eine Zeiteinheit, wenn man die gleichsetzen würde. Oder man kann auch sagen, sie kommen vielleicht nochmal besser in Ecken, wo sie mit der Handzahnbürste vielleicht so nicht hinkommen, weil das eben manuell geführt werden muss. Aber es ist eben nicht auch die Allzweckwaffe oder das Allheilmittel. Gerade auch ältere Menschen, denen gibt man dann schnell mal eine elektrische Zahnbürste und dann beraubt man sie wieder der Herausforderung, vielleicht doch noch Bewegungsabläufe zu trainieren und zu üben, die auch wieder kognitiv so ein bisschen den Geist dann aufrechterhalten. Deshalb, also ich würde nicht grundsätzlich sagen, jedem älteren Menschen elektrische Zahnbürste und dann wird alles gut. Nein, Handzahnbürste, solange es geht, so gut es geht. Lieber vielleicht auch mal eine Griffverstärkung. Ich habe ja sowas mal mitgebracht für eine Zahnbürste, eine Griffverstärkung, dass jemand, der zum Beispiel Rheuma hat, die Zahnbürste
das
noch gut halten kann. Ganz
genau,
es lässt sich einfach besser packen.
Nur, Ihnen fällt es natürlich auch leicht, gut zu putzen mit der Handzahnbürste. Wir Laien machen vielleicht womöglich was falsch. Was sind denn die größten Fehler, die wir machen?
Ach, wissen Sie, heute, man hat viele Zahnputztechniken untersucht und hat vor allem festgestellt, wenn ich Sie jetzt trainiere auf eine neue Zahnputztechnik, wird das Ergebnis schlechter sein. Nicht, weil Sie blöd sind, das sind Sie nicht, um Gottes Willen, oder weil Sie das nicht könnten, sondern einfach, weil diese Abläufe so drin sind. Genau.
Ja.
Und deshalb sagen wir, Leute, lasst eure Zahnputztechnik so, wie sie ist. Wichtig ist, dass ihr euch am Ende fragen müsst, wart ihr denn überall einmal? Wichtig ist auch wenig Druck. Die Menschen putzen mit zu viel Druck, das wissen wir auch. Sagen Sie so, dass man das Gefühl hat, dass die Zahnbürste am Zahn arbeitet, das ist ausreichend. Und nochmal am Schluss sich einfach fragen, war ich überall? Dann hat man schon viel richtig gemacht.
Was ein Thema ist, was immer mehr zu hören ist, dass Leute knirschen und eine Knirschschiene haben. Mhm. Bringt das was?
Ja, die Knirschschiene ist tatsächlich ein Erfolgsmodell, wenn man so sagen will, weil man mit relativ wenig Aufwand die Zahnsubstanz schonen kann. Wir beobachten, wisst ihr, das Kauorgan ist ein Stressableitungsorgan. Das wissen wir heute. Wir erleben heute viele, auch jüngere Menschen, die knirschen, gerne nachts knirschen, manche auch tagsüber. Aber und dabei halt die Zahnsubstanz immer wieder ein kleines Stückchen abreiben. Und ich erinnere mich an einen Notarzt, ganz cooler Typ, super freundlicher Mensch, netter Mensch. Aber seine Zähne sprechen eine andere Sprache. 30 Jahre Notarzterfahrung. Der hat seine Zähne ordentlich runtergerieben und das ist halt ja ein Effekt, der macht sich nicht von heute auf morgen bemerkbar. Also wenn man merkt, man knirscht, man presst, man hat morgens so, oh, was ist mit Verspannung mit den Kiefermuskeln, dann mal zum Zahnarzt gehen, kleine Knirscherschiene machen lassen, da übernimmt auch mal so das Basismodell die Krankenkasse und dann einfach mal schauen, wie es einem damit geht. Viele finden es richtig gut.
Wobei Ihr Beispiel, der Notarzt hat es vielleicht gar nicht selber registriert. Kann
genau,
das sein?
Genau,
also
ja.
Wie kann ich überhaupt dann rausfinden, bin ich davon betroffen oder nicht?
Ja, das, also man muss da tatsächlich ein bisschen sensibel sein. Auch wir Zahnärztinnen und Zahnärzte schauen drauf, wenn wir Schliffmarken sehen an den Zähnen. Wir fragen die Menschen auch. Manche sagen schon, ja, wenn ich morgens aufwache, habe ich schon so ein bisschen, tun mir die Kaumuskeln weh. Oder am Ende des Tages merke ich dann schon, boah, was war denn heute wieder los? Also es gibt schon Signale, man muss sie aber auch richtig deuten. Wir versuchen das im Gespräch rauszukriegen und ein bisschen was sehen wir halt.
Angela hat uns dazu ins Studio gemeldet aus Gerlingen und sagt, Mensch, toll, dass dieses Thema und ein Zahnarzt zu Besuch ist. Sie ist nämlich Dentalhygienikerin und sie sagt, ja, sie dürfen nicht ohne Zahnarzt in Pflegeeinrichtungen, um dort Menschen zu unterstützen bei der täglichen Mundhygiene. Es muss immer ein Zahnarzt mit vor Ort sein. Wie viele Zahnärzte haben denn Zeit für solche Besuche? Wir haben das Wissen und dürfen nicht. Gibt es da neue Informationen? Können Sie ihr was mitgeben?
Also erstmal möchte ich der Angela ganz herzlich danken für ihre Frage und auch für ihre Bereitschaft, für ihren Einsatz. Der ist auch unbedingt wichtig. Und tatsächlich ist es so, es ist ein haftungsrechtliches Problem. Ich als Zahnarzt kann Dinge zwar delegieren, ich kann Tätigkeiten an Mitarbeitende in der Praxis abgeben, aber ich muss eben immer die Aufsicht haben, ich muss die unmittelbare Eingriffsmöglichkeit haben. Und ich möchte der Angela zurufen, sie soll sich ihren Optimismus erstmal noch bewahren. Es wird sich da vielleicht auch mit der Zeit etwas tun, aber wir müssen erst das Bewusstsein auch in der Zahnarzt schaffen, dass man sich um diese Menschen auch im Hausbesuch, in der aufsuchenden Betreuung kümmert, dass wir ein besseres Verständnis bekommen, auch für die Risiken und für die Probleme. Denn wenn Angela jetzt in der Pflegeeinrichtung bei einem Herrn Meier, bei einer Frau Müller die Zähne sauber macht und der mag vielleicht bis gerade eben ganz friedlich gewesen sein. Auf einmal kriegt er einen Hustenanfall, kriegt einen epileptischen Anfall, kriegt einen Kreislaufzusammenbruch und dann die Prothese fällt hinten in den Rachen und dann ist da ein Aspirations-, also ein Erstickungsnotfall. Dann ist das halt dramatisch und schwierig und dann ist das schlimm genug, wenn das mir passiert. Es passiert natürlich ganz selten oder am besten nie, aber es kann halt passieren und dann muss gewährleistet sein, dass ich in der Nähe bin. Meistens wird dann gesagt, ja, aber die Pflegekräfte machen es doch auch. Und dann muss man sagen, ja, aber die Pflegekräfte erleben den Menschen den Tag über, die Wochen, die Monate über, können die Menschen vielleicht besser einschätzen und sie machen es eben in der Verantwortung der Pflegeeinrichtung. Was mir wichtig ist, ist, dass wir die Professionen zusammenbringen, dass wir in den Austausch kommen. Da haben wir jetzt viele Formate entwickelt, viele Ideen entwickelt und ich würde Angela ganz herzlich einladen, auch ein solches Format dann mal da mitzumachen. Heißt Pflege und Zahnmedizin im Dialog, kann man im Internet suchen und da bringen wir Pflegekräfte Pflegekräfte und auch die zahnmedizinischen fortgebildeten Mitarbeiterinnen bringen wir da zusammen, um mal in den Perspektivenaustausch zu kommen. Und die Idee könnte jetzt schon sein, Angela, dass Sie in einer Pflegeschule zum Beispiel Unterricht mit moderieren, dass Sie vielleicht Gruppenschulungen also nicht an Bewohnerinnen und Bewohnern machen, sondern erst einmal in der Pflege Pflegekräfte sensibilisieren für die Thematik. Und das andere muss und sollte im Moment der Zahnarzt machen, aber dafür gibt es im Moment einfach noch gute Gründe.
Ihrer Körpersprache ist gerade anzumerken, dass Ihnen das Thema ganz besonders
ganz am Herzen besonders.
Liegt. Sie haben ein wichtiges Stichwort gerade genannt, nämlich Bewusstsein. Scheint es da am Bewusstsein noch zu hängen?
Naja, man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Ausbildung zum Pflegefachmann, Pflegefachfrau, wie wir es heute nennen, da sind halt 2 bis 4 bis 5 Stunden Zahn- und Mundpflege mit dabei. Das reicht für die Komplexität, mit der wir es heute zu tun haben, mit der Vielschichtigkeit der Ausgangssituation im Mund, mit der Vielzahl der Zähne. Das reicht halt und das kann einfach von und hin nicht ausreichen. Das ist auch nicht schlimm. Da muss man halt weiter dran arbeiten. Das ist auch ein lebenslanger Prozess. Lebenslanges Lernen ist da angesagt. Und was wir einfach machen müssen, ist Pflege mit ins Boot nehmen und auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch kommen. Gucken, was können wir tun? Welche Stellschrauben können wir verändern? Kleine Veränderungen können schon viel bewirken. Und das gilt es in der Zukunft zu fördern.
Na, es gibt natürlich auch noch das Bewusstsein der Zahnärztinnen und Zahnärzte. Wie sieht es damit aus?
In der Tat, auch das ist noch eine Herausforderung. Im Zahnmedizinstudium haben wir nicht selbstverständlicherweise gelernt, mit demenziell erkrankten Menschen umzugehen, mit Menschen, die Schluckstörungen haben, mit gebrechlichen, multimorbiden Menschen, also die in Pflegeeinrichtungen vielleicht auch häufiger anzutreffen sind. Also auch Zahnärztinnen und Zahnärzte müssen erst einmal da noch ein bisschen weiter ihr Verständnis schärfen. Und auch da arbeiten wir dran. Wir haben viele Fortbildungsformate. Baden-Württemberg hat in den letzten 20 Jahren viel Geld und viel Energie aufgebracht, um an diesen Konzepten zu arbeiten. Und wir haben die sogenannten Senioren- und Behindertenbeauftragten der Zahnärzteschaft, die regional als Ansprechpartner vor Ort fungieren, denen ich an dieser Stelle auch ganz herzlich für ihren tollen Einsatz danken möchte. Und ich denke, wir können da viel bewegen und vielleicht haben wir heute so einen kleinen Anker geworfen, dass wir da weiterkommen auf dem Weg.
Naja, wir wissen, wir werden alle älter, also das Bewusstsein dafür muss automatisch, glaube ich, wachsen, oder?
Es muss wachsen. Wir sind in einer Gesellschaft des längeren Lebens. Es macht Sinn, sich auch auf diese Herausforderungen einzustellen und es macht vor allem auch viel Freude und es ist viel Dankbarkeit, die wir erfahren, obwohl wir vielleicht gar nicht so viel gemacht haben, aber wir haben zugehört, wir haben vielleicht da mal ein bisschen eine Zahnbürste bewegt, haben hier was angeleitet. Mensch, Zähneputzen kann süchtig machen. Das ist vielleicht noch ein Satz, den
okay,
ich loswerden möchte.
Mehr als 4-mal habe ich heute mitgenommen.
Ja, 4-mal wäre schon wow.
Jetzt geht's wieder in die Praxis zurück. Was steht heute noch an?
Wir machen heute noch ein paar Hausbesuche. Und habe ich mir vorgenommen, das lässt sich ganz gut so neben dem Praxisalltag auch bewerkstelligen, wenn man dafür entsprechend sich eingerichtet hat. Und da freue ich mich jetzt auch drauf. Und jetzt muss bloß noch die Bahn mitspielen.
Okay, da drücken wir die Daumen.
Ich sage Dankeschön.
Danke für den Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute,
Emma
Ludwig.
Danke Ihnen für die Einladung. Hat mir viel Freude gemacht, jetzt sein zu dürfen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.